Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 256, dem inzwischen 256. Podcast von dvdnah.com. Ich bin Stefan und mit mir per Skype sind heute verbunden
Andreas, hallo.
Und Wolfgang, hallo.
Jo, das wird voraussichtlich der letzte Podcast im Jahr 2024 von uns werden, aber wir verändern nichts und überlegen auch noch nicht, ob wir im neuen Jahr etwas verändern werden. Lasst euch überraschen. Aber in diesem Fall legen wir wie gewohnt mit ein paar Trailer los, die ich rausgesucht habe und mal gucken, wie die bei meinen beiden Kameraden hier so Anklang finden. Der erste wäre Bloody Axe Wound, Andreas.
Ja, der sieht okay aus, ganz sympathisch, mit dieser altbekannten zwar Verknüpfung Highschool und ja Serienkiller, aber da durch dieses Vater-Tochter-Verhältnis ein bisschen anders und ja, ein bisschen schade in Anführungsstrichen fand ich, dass sie das schon wieder zu sehr vorweggenommen haben, dass sie sich da dann doch ein bisschen wohlfühlt an dieser Highschool. Das war fast wieder zu viel Information, wie es so schön heißt, aber insgesamt sah es ganz nett und brauchbar aus.
Wolfgang?
Ja, ich habe mir ja, wie ich das Bild von dem Trailer gesehen habe, also dieses Vorschaubild, habe ich mir gedacht, auch schon wieder einer von diesen Stefan-Trailern. Aber ich muss gestehen, ich fand den dann ganz witzig eigentlich. Da wie, also wie Andreas schon sagte, ist jetzt nicht viel Innovatives oder Neues dabei. Und wir hatten ja auch schon den ein oder anderen Highschool-Horror-/Komödienfilm hier besprochen. Aber wie hieß denn der eine, der mit diesem pinken Poster... Keine Ahnung, auch schon ein paar Aufgaben her. Auf alle Fälle sah der jetzt irgendwie ganz witzig aus, da mit dieser Familiendynamik oder die Tochter, die quasi in das Familiengeschäft in Anführungszeichen einsteigt, was auch immer das dann sein mag mit diesem Killer oder ja. Also ich fand das irgendwie ganz nett. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, da mal einen Blick zu riskieren, wenn der irgendwie gestreamt wird oder zum Ausleihen auf Disc erhältlich ist.
Ja, ging mir ähnlich. Also ich bin drauf gestoßen, weil da Jeffrey Dean Morgan mitspielt und irgendwie hatte ich einen Artikel gelesen, der dazu verlinkt hat und da dachte ich, boah. Also auf den ersten Blick sah es halt auch vom Thumbnail so aus wie so ein 0815 B-Movie, Bloody Axe, Wound als Titel. Da dachte ich auch, na gut, Erwartung nicht so hoch, aber fand ich eigentlich auch ganz okay. Also so dieses Tochter eines Serienkillers und da so ein bisschen leichter Meta-Ansatz und so mit drin. Kann man sich bestimmt mal irgendwie angucken, wenn er irgendwo auftaucht. Könnte amüsant sein und sowas gucke ich mir durchaus gerne mal an. Mal schauen.
Totally Killer, meinte ich. In Ausgabe totally Nummer killer. 237 hat man den.
Ja. Ja, da gibt es ja so einige, ne? Ja. Highschool, Teenie, Slasher, Komödien oder sonstiges in der Art. Gibt es ja einen ganzen Schwung. Gut, ein bisschen was anderes. Auch leicht ins Horror-Thriller-Genre tendierend, aber doch anders als der vorherige. The Rule of Jenny Penn. Wolfgang.
Ja, fand ich jetzt auch nicht ganz uninteressant, auch mit diesen beiden Charakterköpfen, Geoffrey Rush und John Lithgow, die beide sehr alt geworden sind auch irgendwie. Sah zumindest jetzt auch ganz spannend aus, nicht übermäßig horrorlastig, sondern eher so ein bisschen Thriller und psychomäßig das Ganze aufgebaut und dann diese beiden alten Herren, die da halt in diesem ja, Altersheim sind und der eine Geoffrey Rush wohl Richter war und da irgendwie langsam verzweifelt und den Verstand verliert oder wie auch immer. Also da fand ich ganz interessant. Den Trailer und durchaus auch mal so ein Streaming- oder Leihkandidat.
Ja, als Streaming-Kandidat würde ich den auch mitnehmen. Einfach, weil es ein bisschen was anderes ist. Gut, ist ne, zwei fähige Hauptdarsteller, die sich da gegenseitig bekämpfen, in Anführungsstrichen, im Altenheim mit so einem leichten Mystery-Horror-Einschlag, aber mehr so auf der Psycho-Ebene, wie du es auch schon beschrieben hast. Kann man sich sicher angucken. Ob er jetzt über die volle Laufzeit hinweg wirklich durchgängig unterhält, mag man sehen dann, aber prinzipiell war ich auch nicht abgeneigt. Aber auch nicht wirklich übermäßig angetan, muss ich auch sagen. Aber das könnte so ein Titel sein, wenn er mal auftaucht, dass man sagt, joa, wegen den beiden Hauptdarsteller guckt man mal rein. Die Handlung an sich hat mich jetzt nicht wirklich mitgerissen oder auch die Umsetzung in dem Sinne nicht. Alles relativ unspektakulär, aber von den beiden Darstellern her und wie sich das da einfach auf diesem persönlichen Duell auswirken und ausspielen könnte, das Ganze, bin ich durchaus milde interessiert.
Ja, mich hat er jetzt nicht so angesprochen. Ja, die beiden Darsteller sind in der Regel ganz gut und verstehen ihr Handwerk. Ich bin aber jetzt kein so Fan von Filmen, wo es ein bisschen zu überdreht geht und die Rolle von John Lithgow ist mir da ein bisschen zu sehr drüber mit dieser Puppe und so. Deswegen hat mich das jetzt nicht so angesprochen.
Okay. Gut, dann wechseln wir wieder das Genre. Inheritance, da fange ich mal an. Ein Spionage-Thriller von Neil Burger mit, glaube ich, der von Bridgerton in der Hauptrolle. Ich konnte den Namen nur so am Rande zuordnen, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Keine Ahnung.
Ja, okay, gut.
IMDb sagt zumindest Bridgerton.
Bridgerton, okay. Genau, da war sie, glaube ich, irgendwie sehr bekannt durch geworden. Fand ich, okay, würde ich mir angucken, wenn er jetzt nicht unbedingt 2 Stunden läuft. Sah nett gefilmt aus, also so ein bisschen durch die GoPros oder was auch immer sie da verwendet haben, die sehr nah am Mann waren, die Kameras, sage ich mal, war da zumindest ein etwas individueller Stil zu erkennen, der es von diesem klassischen Spionagefilm, wie man sie sonst so kennt, etwas zumindest abhebt. Ansonsten klassische Spionagegeschichte, Daten müssen über verschiedene Länder irgendwo hin transportiert werden. Ja, würde ich mir angucken. Er hat ja auch der Regisseur im Vorfeld sowas wie Limitless und so gemacht. Das heißt, Tempo und eigentlich eine stylische Optik beherrscht er irgendwo. Und dementsprechend bin ich da durchaus neugierig. Das heißt, natürlich kein Film, wo ich mal ins Kino gehen würde oder ich jedenfalls nicht. Aber so für eine kurzweilig nette Geschichte zwischendurch, wenn man einfach mal so einen Spionagefilm sehen möchte, könnte der durchaus brauchbar sein. Zumindest ist das mein erster Eindruck von dem Trailer.
Ja, mir ging es ähnlich. Ich fand das eigentlich auch mal wieder ganz nett, mal wieder so eine, in Anführungszeichen, klassische Agenten-Story irgendwie zu sehen. Also es ist ja jetzt nicht ganz klassisch und ist ja dann auch, sagen wir mal, auch wieder diese Vater-Tochter-Geschichte jetzt bei dem Trailer, wo eben ja sie die Mutter verliert und dann in Anführungszeichen in das Geschäft vom Papa mit einsteigt. Aber auch mal wieder schön zu sehen, so eine Agentengeschichte und dann halt einfach auch diverse Locations dann von Indien nach Seoul und so weiter. Also durchaus ganz spannend und ja, wenn das ein bisschen stylisch und rasant inszeniert ist, dann ja, warum nicht?
Na, nichts für mich. ich habe auch schon einiges vom Regisseur gesehen, Neil Burger, aber alles, was ich gesehen habe, war im Endeffekt dann doch relativ langweilig. Limitless, Illusionist, Voyagers, Divergent, Marsh King's Daughter, alles okay irgendwo, aber halt auch nichts, was irgendwie haften bleibt. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich die Optik einfach nicht. Das war zu clean und irgendwie zu sehr, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie mit dem Handy gedreht ist oder besonders nah sein will an den Protagonisten oder so durch diesen Look, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich bin mehr der Filmfan.
Okay.
Also vom Look her einfach.
Ja, verstehe. Ja, vielleicht gefällt dir unser nächster Titel ja eher. Ein Film aus
den Niederlanden.
Dänemark, Polen und Schweden.
Ah, okay.
Genau. Dänemark, Polen, Schweden spielt 1919 in Kopenhagen. The Girl with the Needle. An dem Originaltitel versuche ich mich gar nicht erst. Hat der dich mehr angesprochen?
Jein, muss ich sagen. Also auf der einen Seite ja, weil er tatsächlich interessant aussieht, auch durch das Schwarz-Weiß natürlich. Aber es ist halt wieder so ein Film wie, ich sage jetzt mal, wie auch viele Kriegsfilme oder so, da brauchst du echt einen guten Tag, in Anführungsstrichen, um den wirklich gucken zu können und auch irgendwie dich damit zu beschäftigen. Und da ist es halt, habe ich die Erfahrung bei mir gemacht, das wird zunehmend schwieriger im Alltag, sowas auch irgendwo manchmal unterzubringen. Und da bleiben die oft liegen und dann geraten sie in Vergessenheit.
Und dann können sie noch so gut sein irgendwie, ja. Aber wenn du halt nicht in der Stimmung bist.
Genau, und dann rutschen sie halt auch seltener rein in so, wo du sagst, oh ja, den könnte ich jetzt gucken oder so. Und deswegen, Ja, also definitiv interessant und bestimmt einen Blick wert, aber ich kenne mich und ich befürchte fast, dass er an mir vorbeigeht.
Ja, aber so geht es mir ganz genauso. Also ich habe ja auch schon öfters erwähnt, dass ich ein paar Titel vor mir herschiebe, bis ich die richtige Herbstlaune oder wie auch immer dafür habe. Ja. Und da fällt der halt auch in die Kategorie. Durchaus neugierig, einfach so von der Art her. Und wie du selbst sagst, allein durch die Schwarz-Weiß-Farbgestaltung stimmungsvoll irgendwo. Und das passt ja auch zu dieser deprimierenden Phase 1919. Aber ja, geht's mir wie dir. Wahrscheinlich eher nicht, es sei denn, man hat wirklich einen guten Tag und ausgerechnet an dem Tag läuft dir der irgendwo auf dem Streaming-Service oder so über den Weg, dass man sagt, alles klar, heute ist der Tag, aber ja, die Chancen sind nicht so groß. Aber ansonsten fand ich, sah der interessant aus und ist bestimmt sehenswert irgendwo auf seiner Art, hat auf jeden Fall ganz solide Kritiken gekriegt.
Ja. Ja, mir geht's ähnlich, also es sah eigentlich auch ganz interessant aus, aber es ist halt auch irgendwie ja, dieser schwere Tobak und wenn man da halt nicht in der Stimmung ist, sondern nachdem er ja von Mubi ist, wird er dann bei Mubi wohl auch laufen, schätze ich mal. Stimmt. Und ja, also die sind zumindest ganz gut mit ihren Disc-Veröffentlichungen, vielleicht dann mal als Leihkandidat, aber das ist dann halt auch so, dann ist er halt da, dann hast du die Disc in der Hand und dann denkst du dir, oh, packe ich den heute, packe ich den nicht und dann kann es halt durchaus auch sein, dass die Disc ungesehen wieder zurückwandert. Ja, weiß ich nicht. Also sieht gut aus, aber ich bin da auch ganz bei euch. So traurig es ist, wird er dann vermutlich auch an mir vorüberziehen.
Ja. Tja, so ist das manchmal. Aber gut, Filme, die nicht an uns vorübergezogen sind, stellen wir euch jetzt in unserer Last-Seen-Rubrik vor. Und da wird der Andreas beginnen.
Ja, ich stelle drei Filme kurz vor, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Beginnen möchte ich mit einem Film aus dem Jahr 1960, ein Rewatch für mich, Peeping Tom, auf Deutsch auch Augen der Angst. Ja, ich weiß nicht, aber insgesamt denke ich mal, wird der den ein oder anderen schon bekannt sein. Lief auch immer mal wieder, zumindest in früheren Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, auch da eher zu späterer Stunde. Es geht um Mark Lewis, gespielt von Karl-Heinz Böhm, der als Kameraassistent in einem Filmstudio arbeitet, ein sehr zurückhaltender, netter junger Mann, vordergründig. Hintergründig ist er Serienkiller, was wir gleich schon in der ersten Einstellung drastisch gezeigt bekommen. Nicht blutig, aber eben in Ausübung seiner Nebentätigkeit sozusagen. Er hat noch eine kleine Nebentätigkeit. Er fotografiert nach Feierabend spärlich bekleidete Damen für einen Zeitschriftenhändler, der die Fotos unter der Theke verkauft. Und in seinem Haus, in dem er wohnt, lernt er eine junge Dame kennen, die unter ihm wohnt mit ihrer blinden Mutter und sie kommen sich näher und irgendwann muss es natürlich zu einer Konfrontation kommen und darum geht der Film Augen der Angst. Heutzutage ein Klassiker, damals aber total verschrien. Er hat also grundlegend schlechte Kritiken bekommen, weil es von pervers über sowas kann man nicht zeigen, weil es halt tatsächlich ja sehr um die Gestalt des Serienkillers geht und der eben auch nicht pauschal als hässlicher, irgendwo unheimlicher Mensch im Hintergrund agiert, sondern halt der nette junge Mann von nebenan ist so ungefähr, verkörpert natürlich dann auch noch ausgerechnet durch Karl-Heinz Böhm, der an der Seite von Sissi als Kaiser Franz gerade im deutschen Publikum natürlich dezent anders in Erinnerung war. Und das hat es natürlich dann für den Film nicht gerade einfach gemacht. Es ist insgesamt halt ziemlich, schon tatsächlich ein cooler Film, auch gerade in Bezug auf, wenn man den auf heute auch ummünzt, mit diesen, man filmt alles und heute kommt ja noch die Komponente ins Netz stellen dazu, was damals nicht war. Aber er filmt eben seine Opfer direkt beim Mord mit einem ja sehr eigenwilligen Mordinstrument und das Ganze ist halt schon ziemlich cool in Szene gesetzt, auch ganz von der Optik her und allem. Die Darsteller sind gut und das Einzige, was heutzutage zumindest für mich ein bisschen anstrengend war, war die Filmmusik, die so sehr in dieses dramatische Klavier-Jazzige teilweise geht. Das finde ich persönlich inzwischen ein bisschen anstrengend, aber ist jetzt nicht zu viel eingesetzt, sondern halt dann nur auch in spannenderen Szenen und auch nicht immer gleich intensiv, weswegen man da noch oder ich darüber auch einigermaßen hinwegsehen konnte. Auf jeden Fall, ich habe es auf 4K gesehen, eine tolle 4K-Produktion. Und ja, wer den noch nicht gesehen hat und sich für Serienkiller, Thriller, Ähnliches interessiert und die Geschichte des Films, sollte da tatsächlich mal einen Blick riskieren. Regie hat geführt Michael Paul, den man vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob man den überhaupt kennt, aber wer sich mit älteren Filmen auseinandersetzt, hat zum Beispiel die Schwarze Narzisse gemacht, mit Deborah Kerr als Nonne, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und der Dieb von Bagdad aus dem Jahr 1940 ist auch von ihm. Nach seiner ja, Augen der Angst-Premiere hat er erstmal nicht viel gemacht. Der durfte noch ein bisschen was fürs Fernsehen drehen. Und das war es dann eigentlich schon. Also der hat ihm tatsächlich der Film die Karriere gekostet. Was schade ist, aber manchmal läuft es halt nicht so gut. Filmempfehlung, wie gesagt, wer sich mit sowas beschäftigen möchte und auch mal ältere Filme gucken kann. Guter Film, 8 von 10 von mir für Peeping Tom. Kennt ihr den schon? Habt ihr ihn schon gesehen?
Tatsächlich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob er mir gefallen würde. Er sagt mir natürlich was, klar, ja. Aber bisher habe ich ihn noch nicht geguckt, also auch nie bewusst aktiv gucken wollen. Deutscher Film, älterer Film sind
Ist kein deutscher Film, ist ein britischer.
Okay, Entschuldigung.
Nur Karl-Heinz Böhm wurde irgendwie.
Ja, okay.
Weil ich glaube, irgendwelche anderen hatten abgesagt und dann wurde er übernommen.
Ja. Was würdest du denn sagen?
Also filmhistorisch ist auf jeden Fall interessant. Du bist halt einfach kein Typ für alte Filme.
Ja, eben.
Ne, er möchte sich das Bild von Karl-Heinz Böhm als Kaiser Franz Josef nicht kaputt machen lassen. Ja.
Von daher schwierig. Also ich glaube mal, du brauchst ihn nicht unbedingt sehen von der Warte aus. Wenn es ein bisschen mehr ins Filmhistorische geht, dann auf jeden Fall. Weil ich glaube schon auch, dass er einfach durch seine Machart auch eine Inspiration oder eine Grundlage für viele Giallo-Regisseure auch war, die dann ja auch so in diese, auch gerade weil jetzt hier zum Beispiel sehr eigenverantwortliche, dominante Frauen, die tötet und die dann auch ihm gegenüber plötzlich an einer bestimmten Situation Angst eben zeigen und das so für ihn der Trigger ist, warum er sie dann endgültig tötet. Das ist, denke ich, schon was dann später auch in den Giallos einfach auch immer mal wieder in der ein oder anderen abgewandelten Form verwendet wurde. Also aus der Warte ja, aber rein vom Film selber her würde ich sagen, nee, ist nicht wirklich was für dich, glaube ich.
Ja, und da du die Giallos erwähnst, die sind für mich auch interessant, darüber zu lesen und als die Filme an sich zu gucken.
Okay, dann wird es bei dem definitiv auch so sein.
Ich kenne die bekanntesten aus der damaligen Zeit so ein bisschen, hauptsächlich die von Argento natürlich, aber auch die hauen mich alle nicht wirklich um. Ich kann sie dafür respektieren, was sie zur damaligen Zeit gebracht haben, aber wirklich umhauen tun sie mich halt nicht. Und dementsprechend glaube ich auch, dass es hier sehr ähnlich wäre.
Ja. Nee, ist halt, wie gesagt, insofern halt auch, weil es ein bisschen drüber hinausgeht, weil halt Karl-Heinz Böhm als Mark Lewis hier so, ich sage jetzt mal, diesen Paare im Park dreht und den nachstarrt, also schon ziemlich offensichtlich und auch dieses männliche. Ja, ich kann es tun und auch was ja heute leider auch immer noch der Fall ist, auch macht es natürlich definitiv nochmal interessant.
Mhm. Wolfgang? Ich habe den in der Tat auch die 4K-Disc hier stehen. Ich habe mir die vor ein paar Monate gab es die mal im Angebot gekauft und habe den auch gesehen und kann das eigentlich nur unterschreiben. Also es ist sehr interessant anzuschauen und wie Andreas ja auch sagt, wenn man das dann auch ein bisschen ummünzt auf die heutige Zeit mit Kameras überall zur Hand. Er muss ja da seine kleine Filmkamera da irgendwie unterm Mantel irgendwie halt mittragen, was ja heute dann auch nicht mehr so der Fall ist, sondern da hat man ja das Handy immer in der Hand. Ja, und auch die 4K-Restauration sieht echt toll aus, wie sie den Film restauriert haben. Also fand ich durchaus spannend und interessant anzuschauen. Aber es, wie wir es vorhin bei den Trailern schon hatten, halt auch irgendwie so ein Kandidat, muss man schon auch ein bisschen in der Stimmung sein, sich sowas anzuschauen.
Hm. Jo, okay. Gut, dann komme ich zu meinem zweiten Last Scene, auch mache ich auch relativ kurz. Das war kein Rewatch, sondern eine Erstsichtung für mich, und zwar Don't Buy the Cellar, ein koreanischer Film aus dem Jahr 2024, glaube ich, und oder 2023, aber auf jeden Fall relativ neu. Worum geht's? Es geht um eine junge, ja, für eine Innenarchitektur arbeitende Dame. Ich vermeide jetzt den Namen auszusprechen, weil ich ihn wahrscheinlich eh nicht richtig sprechen würde, die schon Probleme in dem Sinne in ihrem Büro hat mit ihrem Chef, der sie also ziemlich runter macht. Wie sie dann der Kollegin irgendwie erzählt, liegt es auch hauptsächlich daran, dass sie in einem Neubau mal dringend auf die Toilette musste und nicht wusste, dass die Toilette nicht angeschlossen war und ihre ganze Hinterlassenschaft ein Stockwerk tiefer auf dem Boden landete, was ihr dann natürlich irgendwie kein so gutes Verhältnis zum Chef und auch der Belegschaft brachte. Auf jeden Fall hat sie festgestellt oder muss sie feststellen, dass neben dem Stress im Büro und auf der Baustelle auch ein Gerät, ihre neue Waschmaschine, nicht so funktioniert, wie sie soll. Sie hat sie gebraucht, gekauft. Der Transaktionspartner reagiert leider nicht. Sie beschließt, ihn anzuzeigen, was aber, wie wir, glaube ich, auch hierzulande gut kennen, nicht wirklich viel bringt. Die Nummer oder der Account ist auch irgendwie nicht erreichbar. Sie macht sich dann trotzdem auch auf die Suche, um irgendwas rauszufinden, und findet dann ähnlich gelagerte Anzeigen, wo sie dann drunter schreibt, dass das ein Betrüger ist und die Menschen doch aufpassen sollen. Und auf sich aufmerksam gemachte Verkäufer findet es natürlich nicht so lustig und schreibt ihr, sie soll das doch bitte bleiben lassen, sonst könnte es schwerwiegende Konsequenzen haben, was sie aber nicht davon abhält, ihn weiterhin anzuschwärzen als Betrüger. Und da macht er dann nicht mehr mit und bringt sie also in sehr große Schwierigkeiten. Er hackt ihre Accounts und ähnliches, also das übliche Spiel. Und was sie nicht weiß, was aber der Zuschauer schon von Beginn an weiß, er ist eigentlich nicht derjenige, dem die Sachen gehören, sondern die sind in der Regel schon dezent davor zum Ableben gebracht worden. Sie hat nämlich mit einem psychopathischen Serienmörder zu tun, der es jetzt auf sie abgesehen hat. Ja, so viel zum Inhalt, grob. Ein solider Thriller. Er macht jetzt keine riesen besonderen Dinge, aber er ist gut gedreht, er ist mit sympathischen und auch nicht so sympathischen Menschen besetzt. Von daher alles solide, aber eben auch, wie gesagt, nicht herausragend. Es sind ein paar Stunts mit dabei, die relativ gut aussehen, auch nicht zu CGI-lastig, was manchmal bei kleineren Filmen ja der Fall ist. Also das ist alles ganz handwerklich solide gemacht. Das Ende war jetzt nicht ganz so meins, aber auch da nicht wirklich falsch, sondern halt eher ein bisschen Geschmackssache. Leider fällt mir nichts anderes ein als solide, was dann irgendwie auch die kleine Schwester von Nett ist, so ungefähr. Aber nee, ganz so schlimm ist es nicht. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Mit einer Stunde 45 oder so ist er auch nicht allzu lang oder zu überdreht von der Laufzeit her. Und von daher kann man mal einen Blick riskieren, wenn man Bock hat auf einen netten kleinen Thriller ohne viel Überraschungen. Don't Buy the Cellar. Ich würde sagen, 6 von 10 hat er sich verdient.
Könnte man sich wo anschauen, wenn man wollen würde?
Also ich hatte mir für 99 Cent bei der Amazon Prime Aktion mal wieder geliehen. Ja. Gibt aber auch, glaube ich, eine Blu-ray oder zumindest eine DVD. Also sollte auch auszuleihen sein. Musste mal gucken. Don't Buy the Seller ist, glaube ich, im September jetzt auf DVD bei uns oder Blu-ray rausgekommen.
Aber ich glaube, den lasse ich erstmal aus.
Ja, das ist für dich, glaube ich, auch zu normale Kost. Und da sowas schaust du dann eher aus dem amerikanischen Raum an.
Ich glaube auch, ja.
Genau.
Ich habe ihn mal auf meine Leihliste gepackt jetzt.
Okay, ja, dir könnte, glaube ich, ganz gut gefallen. So. Jo, dann zum letzten Film. Auch das war wieder ein Rewatch. Auch da habe ich mir inzwischen die 4K-Scheibe mal zugelegt. Ist, glaube ich, jetzt auch die zweite oder dritte Auswertung von zweite Auswertung. Ich glaube, auf DVD hatte ich ihn schon mal oder habe ich ihn immer noch. Und zwar ist die Rede von Sleepy Hollow von Tim Burton aus dem Jahr 1999, kurz vor der Jahrtausendwende. Bringt der Tim Burton dann einen waschechten Gothic-Horror auf die Leinwand. Toller deutscher Untertitel war Köpfe werden Rollen, weil ohne geht's ja nicht. Es geht um die klassische Geschichte von Ichabod Crane und dem Hessen. Ichabod Crane wird gespielt von Johnny Depp, ist Polizist oder angehender Polizist, Jungpolizist in New York, ist mit seinen Vorgesetzten im Clinch, weil er eher modern aufgeklärt ist und auch nicht einfach pauschal davon ausgeht, dass jeder, der hier vor Gericht erscheint, auch schuldig ist, wie seine anderen Kollegen das eigentlich schon machen. Um ihn ein bisschen loszuwerden, wird er in die Provinz geschickt, eben in das besagte Örtchen Sleepy Hollow. Dort sind tote Menschen gefunden worden, deren Köpfe abgehackt wurden. Und diese Köpfe sind dann auch noch verschwunden. Also das Ganze ein bisschen mysteriös. Und als er angekommen ist in Sleepy Hollow, lernt er erstmal die ganzen Menschen kennen, die dort wohnen, die eigentlich alle mehr oder weniger so über Ecken miteinander auch verwandt sind. Und alle, die es ein bisschen zu Wohlstand gebracht haben, eben auf Kosten der anderen leben. Eine der Menschen, die er dort kennenlernt, ist Katrina Anne von Tassel, gespielt von Christina Ricci und ihren Vater. Und er hört gleich am ersten Tag die Geschichte von eben diesem Hessen oder ein hessischer Söldner, der im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft hat und dort schwer unter den Menschen oder unter den Soldaten gewütet hat und eben dadurch bekannt wurde, dass er allen den Köpfe abgehackt hat. Und der soll angeblich wieder zum Leben erweckt worden sein und eben Grund oder Täter sein. Und das glaubt Ichabod Crane natürlich nicht. Er beginnt seine Investigation und schnell muss er am eigenen Leib erfahren, dass das Ganze vielleicht doch nicht so weit hergeholt ist. Und trotz seiner zarten Natur, nenne ich es mal, und seiner Probleme, was Blut angeht, versucht er dann doch diesen Fall zu lösen. Ja, es war wieder ein schöner Rewatch, muss ich sagen. Ich mag den Film recht gerne. Eine der Rollen, wo Johnny Depp in seiner Art und Weise zu spielen dann doch gut passt, sage ich jetzt mal. Mit der ganzen Besetzung, Christina Ricci, Jeffrey Jones, Christopher Lee, also da sind wirklich Miranda Richardson und als Hesse leider nicht ganz oft zu sehen, war ja meistens ohne Kopf unterwegs, Christopher Walken. Also definitiv ziemlich interessant besetzt. Optisch mag ich den auch, weil er so eine Mischung aus sehr schönen, gezeichneten oft Hintergründen ist, aber auch durch die sehr monochrome Farbpalette, muss man sagen. Also es wirkt teilweise schon fast schwarz-weiß, das Ganze. Mag ich, wenn so ein bisschen damit gespielt wird. Und deswegen spricht mich das hier auch bei Sleepy Hollow an und unterhält mich immer wieder. Und auch halt insgesamt die Story ist relativ gut umgesetzt. Er hat ein bisschen Längen so zwischendurch, aber nicht Fan, aber nachdem ich den Film einfach mag, kann ich da einigermaßen drüber hinwegsehen. Mich hat er wieder durchwegs gut unterhalten. ist auch definitiv einer meiner Lieblings-Tim Burton-Filme, muss ich sagen. Und zwischendurch, also alle Jahre wieder, landet er dann doch im Player. Die 4K-Scheibe ist auch ordentlich geworden, also von daher kann man den gut gucken. Auch hier würde ich mit einer 8 von 10 mich aus der Review verabschieden. Und Sleepy Hollow, nehme ich an, habt ihr beide schon gesehen, oder?
Ja, selbstverständlich. Damals im Kino und zuletzt habe ich gerade nachgeguckt, zu Halloween 2022 hatte ich mir wieder angeguckt.
Ja, ich sage ja, ne, auch alle paar Jahre wieder kann man den immer mal in Player werfen.
Absolut. Und damals habe ich tatsächlich eine knappe 9 gezückt.
Auch sogar,
und,
okay.
Ja, und einfach, ich mag den auch super gern. Also ich mag diesen Gothic-Look, ich mag die Darsteller, ich mag, da passt das alles von Tim Burton, während es später sehr, sehr CGI-lastig im Laufe seiner Karriere wurde. Aber da war es noch, er hat ein paar wunderbar atmosphärische Bilder und Momente drin, ein bisschen Humor, blutig ist er auch punktuell und ich mag den einfach super gern. Also deswegen, da würde sich auch in den 2 Jahren seit meiner letzten Sichtung wahrscheinlich viel geändert haben, einfach weil der so ein zeitloser Film irgendwo ist, der altert recht gut.
Ja,
und
definitiv.
Dementsprechend, ja,
ist weil der auch ganz gut. Kaum CGI oder wenn, dann ist es halt auch relativ dunkel und wenn, dann tatsächlich auch eher diese handgemalten Hintergründe und so. Also das funktioniert einfach noch ziemlich gut.
Ja, und der Score ist super, die Bilder sind schön. Na, also da passt einfach sehr, sehr viel gut zusammen.
Wolfgang? Ja, ich habe den zuletzt zu DVD-Zeiten noch gesehen, aber es ist durchaus interessant, den mal wieder anzuschauen, irgendwie auch im Doppelpack dann vielleicht mit Pack der Wölfe oder so. So ein Double-Feature mal am Abend machen.
Ich würde eher mit Dracula zusammen gucken.
Ja, Bram Stoker's
Dracula. Ja, genau, so Gothic-Horror-mäßig.
Da hat man es ja erst von den habe ich leider noch nicht gesehen. Ja, aber ich habe ihn auf
die habe Dracula ja auch gekauft auf 4K. Der wird demnächst dann nochmal in den Player wandern.
Vielleicht aber jetzt meine Frage dazu.
Ja.
Vor oder nach Nosferatu?
Nachdem der für mich unabhängig von Nosferatu ist, weiß ich, wenn ich Zeit habe. Also eher, weil Nosferatu kommt ja sowieso erst am 2. Januar, glaube ich, ins Kino. Also von daher würde ich den tatsächlich sogar vorher wahrscheinlich noch zu sehen bekommen. Ich habe mir aber vorgenommen, den alten Max Schreck vorher noch mal anzugucken.
Ah, okay.
Ja. Den originalen Nosferatu.
Ja, natürlich. Aber ne, ich gehe davon aus, dass da sehr viele sehr ähnliche Szenen drin sind. Oder zumindest ähnliche Szenen in Bram Stoker's Dracula und in Nosferatu von der Art her.
Meinst du? Also was ich so mitbekommen habe, ist es schon so, dass er teilweise eher den Alten zitiert hat mit ein paar Szenen. Und,
ja gut, das sollte er auch, wenn er
ein Remake von dem ist. Und der ja auch der Grund war, warum als er den, glaube ich, irgendwie als Kind gesehen hat, dass er gesagt hat, den will er irgendwann mal machen. So.
Ja.
Also von daher, ja, vielleicht beide. Vielleicht sind es auch beide, die da Verwendung gefunden haben. Wir werden sehen.
Ja, weil genau. Also im Prinzip Nosferatu, der alte, der Max Schreck, basiert ja im Prinzip auch auf dem Dracula-Roman irgendwo.
Ja, natürlich.
Genau, also deswegen ist es ja die Ei und Huhn und so weiter, beziehungsweise alles geht auf den Bram Stoker-Roman zurück.
Ja, Nosferatu ist ja, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht ganz täusche, nur geworden damals, weil sie ja keine Rechte an Dracula hatten oder so.
Genau, so habe ich das auch gehört, dass es so war. So. Ja, so eine Bootleg-Version.
Ja. Ganz lustig finde ich halt einfach bei dem neuen Nosferatu im Endeffekt die Besetzung erstmal mit Willem Dafoe, der ja in Shadow of the Vampire Max Schreck gespielt hat. Dann Nicholas Holt als Renfield, der ja schon bei Renfield mit Renfield war und so. Also das ist schon irgendwie so eine Besetzung, wo ich mir auch dachte, ja, okay, man hätte es vielleicht ein bisschen anders machen können irgendwie, aber gut.
Ja, bin ich auch sehr gespannt auf den neuen Film. Aber Bram Stoker's Dracula haben wir auch Wolfgang ja letztens erzählt, kann man sich auf jeden Fall auch echt gut angucken.
Also wie gesagt, ich werde mir demnächst angucken und dann werde ich berichten.
Jo. Okay. Wollen wir weitermachen?
Gern. Also meine Reviews wären damit beendet.
Alles klar. Dann stelle ich euch was als Last-Scene vor. Ich war im Kino und habe mir Emilia Perez angeguckt. Ein französisch-belgischen Film, der aber hauptsächlich auf Spanisch ist, mit einzelnen englischen Passagen. Und von Jacques Audiard, glaube ich, wo ich nachgucken musste tatsächlich, was er vorher gemacht hat. Und dabei ist mir aufgefallen, dass einer seiner Filme tatsächlich auf meinem Pile of Shame noch verweilt, nämlich Rust and Bone, den ich auch schon seit etlichen Jahren auf Blu-ray habe, aber nie geguckt. Dementsprechend war es, glaube ich, sogar mein erster Film von dem Regisseur und konnte ich relativ unvorbelastet reingehen, obwohl er ja relativ einen guten Ruf hat, sowohl der Film als auch der Regisseur. Und ich war gespannt, weil es hieß, es wäre ein Musical. Und es ist ein Musical. Ich würde fast sagen, so 70% sind auf jeden Fall Gesang in dem Film, was Musical-Hasser gleich in der ersten Szene richtig auf den Nerv gehen wird. Weil man muss auch dazu sagen, dass die Musical-Passagen nicht wirklich begründet sind in irgendwas. Also sie sind einfach da und sie bringen die Handlung voran, aber man hätte sie auch weglassen können oder ganz normal filmen können. Es gibt irgendwie nichts Erhöhtes, was das so ein bisschen herausstellt, was aber auch nicht als Negativpunkt gemeint ist, weil das macht den Film einfach interessanter, als wenn man ihn in einer normalen Form präsentiert bekommen hätte. Aber worum geht es eigentlich? Es geht um die Anwältin Rita, gespielt von Zoe Saldana. Die ist in Mexiko halt eine bekannte und auch gute Anwältin, die gut in ihrem Job ist. Und eines Tages wird sie von einem großen Kartellboss Manitas del Monte angesprochen, beziehungsweise bekommt einen Anruf, ob sie denn reich werden möchte. Und da sie so ein bisschen in dem Schatten ihres Chefs lebt, geht sie drauf ein und ja, wer will nicht reich werden? Sie weiß auch nicht, dass er das ist, der den Anruf getätigt hat. Sie trifft sich also mit ihm, wird aber schnell geschnappt und in einen Van gesteckt und raus in die Wüste gefahren oder ins Ödland außerhalb von Mexico City. Und dort trifft sie halt auf Del Monte und der im Prinzip sagt er, ne, du musst mein Angebot annehmen, weil sonst wüsstest du es jetzt quasi eh schon zu viel. Und sie lässt sich drauf ein und sagt, naja, was kann ich für dich tun, so sinngemäß. Und da stellt sich heraus, dass Manitas del Monte eine Frau werden möchte. Und da schon seit 2 Jahren eine Hormontherapie hatte und der letzte Anwalt, mit dem er zusammengearbeitet hat, ihn bitter enttäuscht hat und wahrscheinlich zerstückelt irgendwo in der Wüste gelandet ist. Und sie bekommt nun den Auftrag, ihm einen Chirurgen zu suchen, der halt eine Geschlechtsumwandlung bei ihm durchführt, um ihn wirklich zu einer Frau zu machen. Und sie kann ein entsprechend hohes Spesenkonto verwalten sozusagen und soll loslegen, aber es gibt keinen Weg zurück mehr, weil sie jetzt diesen Wunsch von ihm kennt, den sonst auch keiner kennt, aus seinem direkten Umfeld auch nicht. Wie gesagt, erstmal ist er der im Moment mächtigste Kartellboss in Mexiko und wenn da irgendwie rauskommen würde, dass er gerne Frau wäre, wäre er eh unten durch, aber auch seine Familie darf es nicht wissen. Er hat nämlich eine Ehefrau, Jessie, gespielt von Selena Gomez, und 2 Kinder. Und auch die dürfen es im Prinzip nicht wissen. Und er möchte halt das so durchziehen. Sie hat Erfolg dabei, findet einen Arzt, der das machen möchte. Der vergewissert sich auch selbst, dass er es ernst meint sozusagen, weil er auch ein paar Bedenken hat an der ganzen Nummer. Aber nichtsdestotrotz wird das Prozedere durchgeführt in den Medien und auch für Jesse wird so dargestellt, als sei er in einem Gangkrieg getötet worden. Deswegen wird Jesse und die restliche Familie, also die beiden Kinder, in die Schweiz geflogen und sollen dort ein neues Leben beginnen, anonym sozusagen. Und er selbst wird halt umoperiert und aus Manitas del Monte wird halt Emilia Perez. Alles läuft gut. Dann gibt es einen Zeitsprung. Es läuft eigentlich immer noch gut, aber da tritt Emilia Perez an Rita heran, die inzwischen reich und beliebt in London residiert. Und Emilia sagt im Prinzip, sie kann nicht mehr ohne ihre Kinder leben. Das kriegt sie einfach nicht mehr hin. Ja, sie vermisst sie so sehr und möchte gern wieder zurück zur Familie, beziehungsweise die Familie zurück zu ihr. Nach langen paar Überlegungen, wie man das anstellen könnte, wird sie dann halt als die Tante dargestellt, als die reiche Tante, das spielt Jesse so ein bisschen in die Karten, weil sie es in der Schweiz immer recht furchtbar fand und eigentlich immer wieder zurück nach Mexiko wollte. Und es hieß, aus Sicherheitsgründen kann sie es nicht. Aber nun heißt es, sie könnte zu der reichen Tante, die auch Zugang zu dem Vermögen ihres totgewähnten Mannes hat, und dort quasi ein neues Leben beginnen. Aber halt im Hause der Tante, da sie dort sicher ist, zusammen mit den Kindern. Und so bekommen alle irgendwo ihren Wunsch. Das ist so die grundsätzliche Ausgangssituation für die zweite Hälfte des Films, die natürlich mit den Gefühlen spielt, die in Emilia aufkommen. Sie darf natürlich nicht zeigen oder sagen, dass es ihre wahren Kinder sind und muss so ein bisschen Distanz wähnen, weil es eine Tante ist. Und natürlich ist es auch Jessie in ihrem Leben weiter voran, dass sie natürlich auch, weil ihr Mann schon seit ein paar Jahren tot ist, auch eine neue Beziehung anfangen möchte. Und ausgerechnet geht sie dort mit jemandem aus, und daraus wird auch mehr, mit dem sie vorher schon ihren Ehemann betrogen hat, was natürlich noch mehr Spannung in die Sache mit reinbringt. Und als quasi dritten oder als weiteren Plotstrang gibt es noch den, dass Emilia Pérez sich halt dafür einsetzt, auch groß medial die Opfer von Kartellkriminalität ausfindig machen zu wollen, weil A, war er damals für sehr, sehr, sehr viele Opfer zuständig, aber na, jetzt mit Lebenswandel und so will er / sie was Gutes zurückgeben, ruft eine Stiftung ins Leben, wo dann halt auch versucht wird, halt die ganzen Überreste zu finden von den Clan-Mitgliedern, die Opfer der Clan-Mitglieder natürlich, um den Angehörigen Gewissheit zu verschaffen. Zudem verliebt sie sich, also Emilia, sich ebenfalls noch in eine neue Frau, in eine andere Frau, und das Ganze, ich will nicht sagen, kocht auf, aber es gibt natürlich emotionale Probleme, die mediale Sache, dass sie auch die Polizei kritisiert und so ähnlich, auch grundsätzlich das Rechtssystem, sage ich mal, in Mexico City kritisiert, kommt auch noch ins Spiel, und es kommen noch ein paar Sachen, die noch brenzliger werden, auf die ich hier aber natürlich nicht eingehen werde. Ja, Emilia Pérez, was soll ich dazu sagen, war ein origineller, interessanter Film, der zwar an sich nicht wirklich allzu originell und interessant ist, aber durch die Kombination der Einzelelemente, womit auch gerade das Musical gemeint ist, wird er wirklich interessant. Also im Prinzip interpretiert er altbekannte Versatzstücke von Film neu, und das ist irgendwie cool. Am Anfang brauchte ich einen Moment, um reinzukommen, weil, wie gesagt, die Musical-Nummern sind so ein bisschen überhöht von der Realität her. Also sie sind nicht realistisch. Sie nehmen einen bewusst immer aus dem Film raus. Aber trotzdem funktioniert es gut, obgleich auch viele, oder nicht viele, aber so mehrere Darsteller einfach nicht singen können. Das ist dann mehr so ein Sprechgesang. Aber er funktioniert trotzdem noch, weil es ist jetzt nicht unbedingt groß melodisch, aber es funktioniert. Manche Musical-Nummern sind super, auch von den Songs her. Gerade Zoe Saldana, richtig gut. Ich mag sie nicht ganz so sehr meistens. Ich finde sie völlig in Ordnung, aber sie ist nie so eine herausragende Schauspielerin für mich. Auch hier schauspielerisch absolut gut. Und irgendwie in den Musical-Nummern, obwohl sie auch nicht die beste Stimme hat, mit vollem Einsatz dabei, auch mit dem Tanzen und so, hat mich echt überzeugt. Selena Gomez, weiß man, dass sie eine gute Stimme hat. Sie hat wenig Musical-Anteile, muss man auch dazu sagen. Spielt auch eine interessante Rolle und hat auch schauspielerisch echt gut was zu bieten, weil halt diese ganzen Gefühle zwischen ihr und Emilia, also nicht die Gefühle, aber so diese Dynamik einfach sehr gut dort ist. Und als Emilia / Manitas Del Monte spielt Carla Sofia Gascon die Rolle, kannte ich vorher nicht, aber auch sie / er, they, them, wie auch immer, ich weiß es nicht genau in dem Fall, also verzeiht es mir bitte, macht es richtig gut, auch gut. Also grundsätzlich die Besetzung kann sich absolut sehen lassen, die Inszenierung ist sicher. Edgar Ramirez spielt ebenfalls noch mit, eben die erwähnte Affäre. Und alles ist irgendwie eine interessante Mixtur. Und tatsächlich wurden die Lieder auch nicht, also ich habe leider in Anführungsstrichen nur die deutsche Fassung gesehen, was aber nichts ausmacht, weil das locker 70-80% sind, wie gesagt, im spanischen O-Ton dann untertitelt. Also sie haben die Lieder auch nicht irgendwie übersetzt oder ähnliches. Und nur ein paar Dialoge sind halt wirklich dann, oder die Dialoge, die da sind, sind synchronisiert worden. Hat mich aber nicht gestört, weil die meiste Zeit war wirklich Spanisch mit Untertitel oder spanischer Gesang mit Untertitel. Und O-Ton-Sichtung wäre interessant, aber auch da würde ich die meiste Zeit nur Untertitel lesen, weil mein Spanisch nicht gut ist. Ich kann den Film empfehlen. Musical-Freunde, wie gesagt, sollten lieber fernbleiben, weil es doch auch mehr Gesang war als oder ist, als ich erwartet hatte im Vorfeld, auch angesichts des Trailers, wo das nur eine kleine Rolle gespielt hat. Aber einfach ein interessanter Film, nette Bildersprache, die Art, wie es alles ineinander gewoben wurde, ist manchmal ein bisschen holprig, wenn es plötzlich in eine Musical-Nummer reingeht. Aber auch da, muss ich sagen, macht es irgendwie den Reiz aus. Fragen zur Identität und sowas und innere Gefühle und wie man sich verändern kann und manchmal auch nicht verändern kann, obwohl man es unbedingt möchte, werden natürlich aufgeworfen und erörtert. Aber auch alles jetzt nicht so mit irgendwie einem erhobenen Zeigefinger oder auch nicht zu emotional, sage ich mal, wo es dann um die Opferfindung und so geht am Ende. Fand ich einen durchweg interessanten Film, einfach wirklich was anderes. Und wer da irgendwie mit solchen Gesangspassagen und sowas anfangen kann und auch die Thematik irgendwie ihn nicht völlig desinteressiert zurücklässt oder überhaupt gar nicht anspricht, dem empfehle ich Emilia Perez. Wie gesagt, aktuell noch in den Kinos, zumindest hier in zwei Programmkinos läuft er in Hannover. Und werde ich mir irgendwann bestimmt nochmal angucken, aber mit einer gewissen Ruhephase dazwischen, weil, wie gesagt, an sich ist er nichts Neues, an sich haut er einen nicht wirklich um, aber er ist interessant und ich bereue es in keiner Weise, ihn geguckt zu haben. 7/10 von mir und ich glaube, Andreas ist raus wegen Gesang.
Ja.
Ja.
Das also ich war schon mal so, als ich das Projekt irgendwie mitbekommen habe und ich glaube Netflix ist ja oder war beteiligt, dachte ja, könnte ich mal auf dem Stream gucken. Ich mag Selena Gomez inzwischen, seit sie ja Only Murders in the Building gespielt hat, da hat sie einfach eine sehr sympathische Rolle und spielt es auch relativ gut und solide. Dachte ich, ach ja, warum nicht? Und unser alles Geliebter, wie es heißt, der Spring Breaker, da war sie ja auch dabei. Ja. Von daher, ja, habe ich da schon Crush wäre zu viel gesagt, aber ich mag sie einfach in ihrer Art. Mhm. Das war alles dann zunichte, als es hieß, da hat gesungen.
Ja. Und nicht zu wenig.
Ja, nicht zu wenig, ja. Das, ja. Ich hatte noch gehofft, dass es vielleicht so ein paar Lieder sind, die man ertragen kann, aber das ist wohl leider nicht so.
Ja, ist wohl deutlich mehr als bei Joker 2.
Okay.
Ja, also ist wirklich viel.
Okay, also dann bin ich da wohl raus.
Ja, ich hatte kurz überlegt, also ich hatte tatsächlich meine Schwester gefragt, ob sie mitkommt und ihr den Trailer gezeigt und sie meinte, Gesang muss ja nicht so sein, aber vielleicht ist nicht so viel, aber sie konnte dann terminlich nicht, wo ich auch dann so irgendwie so nach der Hälfte des Films dachte, oh, sie hätte mich, glaube ich, richtig verflucht bei diesem Film. Es wäre also gar nichts geworden, glaube ich. Wolfgang, hast du Interesse dran?
Ach ja, also mich würde halt inhaltlich auch einfach interessieren, aber dieses 70% Musical schreckt mich halt so maximal ab. Ich muss gestehen, ich habe ihn mir jetzt bei Videobuster auch auf die Leihliste mal gesetzt. Da kann ich ja dann mal reinschauen, weil, also hat man ja schon öfters das Thema, aber so auch diese ganze Mexiko-Kartell-Drogen-Thematik oder so, ich finde das filmisch immer ganz interessant anzuschauen und er ist ja auch, also du hast ihn ja jetzt relativ gut bewertet und er kommt ja allseits, auch wird er ja auch gelobt und gewinnt Preise, nicht zuletzt in Cannes ja auch. Vielleicht muss man sich einfach mal hinsetzen und reinschauen, aber mich schreckt es halt einfach jetzt erstmal ab, da diese ganze Musical-Geschichte und weil es halt auch einfach nicht meines ist. Und da kann dann die Story halt noch so interessant und überzeugend klingen, aber wenn halt dann 70% des Films gesungen wird, ja, kann dann durchaus sein, dass ich dann hinterher sage, oh, war cool und hat gepasst oder so, aber du hast ja auch schon gesagt, es ist jetzt nicht so, dass es halt irgendwie einen offensichtlichen Mehrwert bietet, sondern es wird halt gesungen, dass gesungen wird und ja, ich weiß nicht. Also ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Wie gesagt, reizen tut er mich, aber ist halt einfach ein Musical.
Ja. Er bietet schon ja, wie gesagt, den Mehrwert dadurch, dass die Musical-Nummern bringen der Handlung keinen Mehrwert, aber sie sind halt cool gemacht. Weil meistens ist zum Beispiel meine Lieblingsszene im Prinzip im Film, ist halt so ein riesiges Bankett, wo alle zusammensitzen und halt wirklich ein großes Setpiece. Und das friert halt komplett ein während der Musical-Nummer. Mhm. Und Zoe Saldana tanzt dann halt durch die Reihen und bewegt Menschen und so. Das ist schon ganz cool. Aber ja, hätte es das gebraucht? Nee, nicht wirklich. Man hätte sie auch traditionell erzählen können.
Ich wollte jetzt gerade fragen, wird jetzt da viel getanzt auch noch oder nur gesungen?
Viel getanzt jetzt nicht. Es gibt so 2-3 Szenen, wo dann halt auch wirklich Getanze dabei ist, aber jetzt nicht so dauerhaft. Es ist halt manchmal wirklich, ne, 2 Leute sitzen sich gegenüber und plötzlich wird der Dialog zum Gesang so. Ja. Genau. Und ich muss aber auch gestehen, also nagelt mich nicht auf 70% fest, das ist jetzt meine Schätzung gewesen, aber hätte ich tatsächlich im Vorfeld gewusst, dass es so viel ist, hätte ich wahrscheinlich auch keinen Kinogang gewagt, sondern irgendwie abgewartet, bis er auf dem Streaming-Service ist oder für 99 Cent zu leihen. Gut, aber wie gesagt, ich habe es nicht bereut. War übrigens ein interessantes Publikum, also A, war es ein Programm-Kunstkino, aber es war halt wirklich ein relativ altes Publikum in dem Sinne. Also ich will jetzt so sagen, mein Alter, und ja, ich zähle mich auch schon zu den Älteren auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht unbedingt das Selena Gomez-Publikum gewesen oder ne, die an irgendwie Transgender-Geschichten interessiert sind, sondern es war wirklich so ein wirklich gesetztes Publikum, wo ich auch dachte, oh, interessant auf jeden Fall. Ja, war eine nette Erfahrung und wie gesagt, ich bereue es nicht. Film ist völlig in Ordnung und nicht umsonst recht gut bei den Kritikern angekommen. Aber wer mit Musical und so nichts anfangen kann, sollte vielleicht lieber sich was anderes angucken. Und damit bin ich auch durch mit meinem Last Scene und überreiche das Zepter an Wolfgang.
Ja, ich habe etwas deutlich einfacher gestrickt als wie du im Programm. Ich habe mir Last Scene Alive angesehen, beziehungsweise ab und zu ist der Film auch unter dem Titel Chase zu finden und den er auch als in Anführungszeichen deutschen Titel hat. Ja, worum geht's? Will und Lisa Spann sind auf dem Weg mit dem Auto zu Lisas Eltern, die beiden verheiratet, gespielt von Gerard Butler und Jamie Alexander. Ja, sie möchte eine Auszeit nehmen von der Ehe, möchte sich da bei ihren Eltern erstmal ja, so ein paar Gedanken machen und schauen, wie es in ihrer Ehe weitergehen soll. Und ja, auf dem Weg dahin machen sie noch Stopp an einer Raststätte. Er tankt, sie geht in den Shop oder in den Laden rein, um noch Wasser zu holen. Und sie kommt aber nicht zurück. Ja, ihr Mann sucht sie, sucht die ganze Raststätte, die ganze Tankstelle ab, ruft ihre Eltern an, ob sie sich da gemeldet hat und ja, weiß letztendlich dann nicht mehr weiter und ruft dann eben auch bei der Polizei an und meldet seine Frau als vermisst. Da ist natürlich auch erstmal die Skepsis groß, weil sehr eine erwachsene Frau jetzt erstmal in Anführungszeichen nur kurze Zeit verschwunden ist oder so. Da reißt man sich jetzt auch nicht die Beine aus, aber irgendwann taucht halt dann doch ein Detective auf. Man versucht an die Tapes von der Tankstelle zu kommen, aber der Angestellte sagt, dass da schon seit Ewigkeiten nichts mehr aufgezeichnet wird. Und ja, so verbleibt man erstmal so und Will soll eben warten an der Tankstelle, bis seine Frau wieder auftaucht und die Polizei gibt erstmal eine Suchmeldung raus. Und ja, während eben Will da an der Tankstelle wartet, als Immobilienhändler ist er dann auch ein bisschen bewandert mit so Sachen, die halt an Häusern installiert werden, stellt er halt irgendwann fest, ja, da ist ja noch das Licht an der Kamera an der Tankstelle, die muss ja doch aufzeichnen und stellt dann halt irgendwann den Angestellten hinter der Theke zur Rede. Es kommt zu einer Rangelei und ja, er nimmt dann quasi das Aufnahmegerät mit und schleppt es zur Polizei. Und darauf sehen sie dann an den Überwachungskameras, wie eben Lisa auch aus der Tankstelle herauskommt und da von einem Typen angesprochen wird und da auch mit ihm, mit diesem Typen zum Auto geht. Aber wie es dann der Zufall dann eben so will, kann man weiter nichts erkennen, weil in dem Moment auch ein großer LKW vor die Kamera fährt, sodass man nichts mehr erkennen kann. Und als der LKW vorbeigefahren ist, ist das Auto samt Lisa und dem Typen verschwunden. Ja, gut, die Dringlichkeit wird ein bisschen größer bei der Polizei. Will macht auch ein Foto von dem Typen, zeigt es seinen Schwiegereltern, die erkennen auch den Typen als einen Handwerker, der hin und wieder auch für sie tätig ist. Und ja, die Polizei verhört aber erst auch mal Will und möchte wissen, wie es denn um die Ehe steht oder so, weil natürlich bei einer verschwundenen Ehepartnerin dann halt auch erstmal der Ehepartner mit verdächtig ist und fühlt sich da halt nicht so wirklich ernst genommen, trotz dem Videobeweis, und macht sich dann letztendlich auch erstmal selber auf die Suche. Wie gesagt, seine Schwiegereltern sagen ihm auch, wie der Typ heißt, und er macht sich eben auf die Suche nach dem. Und ja, nach einer Konfrontation mit ihm findet er auch heraus, wo seine Frau angeblich sein soll, und macht sich da eben alleine auf die Suche und muss dann letztendlich auch erkennen, dass er es da mit einer kleinen Drogenfarm mitten in den Wäldern zu tun hat, wo es dann natürlich auch zu einer größeren Konfrontation noch kommt. Das Ganze ist leider halt so ein 0815 Action-Vehikel. Es ist alles ein bisschen hölzern erzählt, auch in der Story. Man kriegt auch immer hin und wieder mal so Rückblenden präsentiert, wo halt so die Probleme zwischen Lisa und Will thematisiert werden. Das Ganze ist halt nach Schema F irgendwie abgehandelt, irgendwie billiger Action-Thriller, der dann im Finale auch noch mit ein paar echt miesen CGI-Effekten und Explosionen zu kämpfen hat auf dieser Drogenfarm. Und man hat auch nie so eine richtige Bindung dazu zwischen den Charakteren, oder weil Will auch nicht so wirklich sympathisch ist und Gerard Butler das auch nicht so wirklich sympathisch spielt, das Ganze, sondern eher so ein bisschen so einen hysterischen hilflosen Typen auch gibt. Und das macht das Ganze halt irgendwie auch nicht sehr oder nimmt einen dann auch nicht sehr mit. Ich muss gestehen, geht jetzt nicht allzu lang. Ich habe mich auch beim Schauen nicht gelangweilt. Ich habe mir dann ist halt auch nicht sonderlich spannend. Und kann man sich anschauen, ist außerhalb Deutschlands unter anderem auch bei Netflix zu sehen. Und wir hatten jetzt im Vorgespräch schon auch mal kurz geflaxt. Da passt er auch von der Einfachheit der Story irgendwie ganz gut ins Portfolio. Richtig empfehlen kann man ihm keinen. Ich weiß auch gar nicht, wie er es bei mir auf die Leihliste geschafft hat. Er war dann halt irgendwann da von Videobuster. Ich habe ihn mir dann angeschaut. Wie gesagt, gelangweilt habe ich mich in dem Sinne nicht, aber er ist halt auch meilenweit davon entfernt, irgendwie mittelmäßig oder gut zu sein. Und wertungstechnisch würde ich ihm dann ja mit 4 von 10 noch sehr wohlwollend einordnen. Und ja, kann euch nur raten, lasst den aus.
Ja, der Trailer sah schon sehr durchschnittlich und generisch aus und da habe ich auch nie wirklich einen Antrieb gehabt, mir den anzugucken, zumal ich auch nicht so der große Jared Butler-Fan bin. Und ja, nee.
Ja, und da waren ja sehr nach bekannten Filmen. Es gab mal einen niederländischen Film, Vanishing, Spurlos. Da gab es ein US-Remake, glaube ich, mit Kiefer Sutherland. Und dann gab es noch mal irgendwie auch mit Kurt Russell, glaube ich, irgendwie Breakdown. Das war doch auch so ein genau die gleiche Story. Frau verschwindet an irgendeinem Tankstelle oder irgendwas. Also ja, das ist einfach auch ja das ein oder andere Mal zu viel erzählt inzwischen.
Ja, und ach, keine Ahnung, da, also die letzten Gerard Butler-Filme da, wie sie alle heißen, Plane und Kandahar und Cop Shop hat man ja auch im Podcast besprochen, wie auch immer, die waren ja alle schon durchschnittlich und da ist der halt einfach noch mal eine ganze Kategorie drunter. Dann.
Ja, also da würde ich mir definitiv eher Plane und Kandahar angucken, die ich beide noch nicht geschaut habe, weil das ist halt ein kerniger Actionfilm oder sind beides, glaube ich, relativ kernige Actionfilme und das kann er ja auch und da kann man wenigstens noch andere Unterhaltungsursprünge rausziehen, aber so das, was du auch so geschildert hast und Andreas hat es ja auch nochmal bestätigt, erinnert einen irgendwie an andere Filme und wenn du sagst, ne, so eine einfache Geschichte, dann auch noch schlechte CGI-Effekte und so mit drin, wo ich denke, ja gut, dann warum?
Also es kommt dann halt auch irgendwann mal raus, dass er ein ganz erfolgreicher Immobilienhändler, Makler, Entwickler oder was auch immer sein soll. Und das verkörpert er halt in keinem Moment. Es geht dann halt irgendwann mal um so einen Erpressungsversuch dann nochmal an ihm. Und ja, er hat ja Geld und bla 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 und Zeug. Und das kommt halt nie so wirklich rüber. Weder von dem Auto, das sie fahren, noch von den Klamotten, die sie tragen oder so. Das ist halt eher so... Ach ja, ich weiß es nicht.
Okay.
Ist halt irgendwie schwierig. Also, wenn du jetzt sagst, du guckst das Paar an und ja, die stinken nach Geld oder so und teures Auto und bla bla bla, dann ja, dann passt es. Aber das war halt jetzt dann irgendwie, hat das auch so aufgesetzt, dann halt einfach gewirkt, ja, okay, der ist dann dieser Bauunternehmer, Immobilienentwickler oder wie auch immer und ja, wird dann schon Geld haben und ja, aber es kam halt nie so wirklich rüber. Also.
Ja, okay. Ja, gut, dann sparen wir uns das, glaube ich, nochmal.
Ja.
Okay, super. Dann war es das mit dem Last-Scene-Segment und dann würden wir nahtlos anschließen mit unserem Hauptreview. Wir haben uns diesmal Love Lies Bleeding vorgenommen und da wird uns Andreas eine kurze Inhaltsangabe bieten.
Ja, wir lernen Jackie kennen, eine ehrgeizige Bodybuilderin, die auf dem Weg nach Las Vegas ist, um natürlich an einem Bodybuilding-Wettbewerb teilzunehmen. Nicht nur teilzunehmen, sie ist ja sehr sicher, dass sie den auch gewinnen wird und gewinnen will. Sie legt einen kleinen Zwischenstopp ein in einer Kleinstadt, macht da sehr, wie soll ich sagen, eine sehr nahe Bekanntschaft und schnelle Bekanntschaft mit einem etwas schmierigen Typen, mit dem sie im Auto Sex hat und um an einen Job zu kommen. Über diesen Job, der auf einer Schießanlage ist, und lernt sie den Chef kennen, Ed Harris spielt Lou. Und dieser Lou ist der Vater von Lou, auch Lou, die offen lesbisch in einer, ja, wie soll man sagen, Lagerhalle / Fitnessstudio arbeitet und dort von Toiletten über alles sozusagen, also Toilettenreinigung über alles macht. Und die beiden, ja, sehen sich und werden relativ schnell ein Paar. Parallel dazu wird Lou, also Kristen Stewart spielt sie, von dem FBI kontaktiert, denn gegen ihren Vater laufen verdeckte Ermittlungen und sie soll doch eventuell mal mit dem FBI zusammenarbeiten, auch unter dem Hintergrund, dass ihre Mutter vor einigen Jahren spurlos verschwunden ist. Um ihre Karriere als Bodybuilder ein bisschen voranzutreiben, versorgt Lou auch mit Dopingmitteln, Und das Ganze hat leider auch ein paar unangenehme Nebenwirkungen. Parallel zu diesen unangenehmen Nebenwirkungen hat auch ihre Schwester mit unangenehmen Nebenwirkungen zu kämpfen, nämlich ihrem Mann, der sie regelmäßig verprügelt und eines Tages so sehr verprügelt, dass sie ins Krankenhaus muss und dort auch ziemlich da niederliegt. Und das Ganze führt dann zu einer sehr starken Gewaltexplosion, die ich nicht näher erläutern möchte. Und ausgehend von dieser Gewaltexplosion ändert sich das Ganze ein bisschen. Und wo das hinführt, wer daraus gestärkt hervorgeht oder wer vielleicht auch nicht, das erzählt Love Lies Bleeding. Und wir werden hier ein bisschen drüber quatschen. So viel zum Inhalt.
Ja, dann beginne ich einfach mal. Ich fand den Film schon von Anfang an interessant, als die Trailer rauskamen. Regisseurin war Rose Glass, die vorher Saint Maud gedreht hat, den ich nie geguckt habe, aber inzwischen tatsächlich im Regal stehen habe. Bin ich sehr gespannt drauf, aber relativ viele Vorschusslorbeeren entsprechend vorhanden waren. Und was halt auffällt, ist, dass ein sehr weiblicher Film dabei rausgekommen ist. Andreas erwähnt es schon, lesbisches Liebespaar, weibliche Regisseurin ist dabei und halt dieses ganze Feeling ist einfach sehr da. Die Männer haben jetzt auch nicht die besten Rollen in dem Film im Sinne von Sympathiezuspruch, muss man auch sagen. Und das Ganze ist halt auch nicht so staubtrocken inszeniert und erzählt im Sinne von klassisches Thriller-Material und ähnliches. Es geht halt auch durch die Steroide in ein paar etwas unangenehme Geschichten. Der Gewaltgrad ist auch punktuell definitiv ziemlich hoch. Und ein paar surreale, so will ich es mal umschreiben, Sequenzen sind auch vorhanden bei dem Ganzen. Und auch eigentlich eine relativ reizvolle Mixtur, so ähnlich, nicht ähnlich wie Emilia Perez, aber von der Art her, das ist einfach auch nicht wirklich was Neues in dem Sinne erzählt. Man hat so ein bisschen Einflüsse, was weiß ich, der Coen-Brüder. Man denkt an Thelma Louise und so ein bisschen an solche Filme. Und das Ganze halt auch noch angesiedelt in dem, zumindest teilweise angesiedelt in dem weiblichen Bodybuilder-Milieu, mit dem ich so gar nichts anfangen kann, aber auch nicht mit männlichen Bodybuildern. Also das ist so gar nicht meine Ästhetik, möchte ich mal umschreiben. Aber dennoch hat der Film halt eine interessante Atmosphäre zu bieten. Und ich gebe einfach mal weiter.
Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also ich fand den auch sehr interessant. Ich fand den vor allem auch sehr toll gespielt von den beiden Hauptdarstellerinnen und Ed Harris dann halt noch als Antagonist irgendwie in dieser Rolle mit dabei. Und es macht oder es ist unglaublich spannend, irgendwie auch diesen beiden Figuren, Lou und Jackie, zuzuschauen, wie sie eben zueinander finden. Wie sie dann auch in dieser kleinen oder dieser kleinen Montage dann ihre Beziehung sich intensiviert und auch der Steroide, die gespritzt werden, immer so eine Rolle spielen und dann eben auch diese ganzen Entwicklungen, die sich da nach diesem in Anführungszeichen Familiendinner entwickeln und weitergehen. Also ich fand es sehr toll und stimmig umgesetzt und dann auch diese Atmosphäre da Ende, oder spielt ja 1989, also wir hören ja irgendwann mal auch die Nachrichten, die dann vom Mauerfall in Deutschland sprechen, die ihn ja zeitlich dann relativ gut einordnen und das fand ich auch irgendwie sehr cool gemacht, dann auch von der Atmosphäre und dann teilweise auch von den Klamotten, die getragen werden und ist einfach super spannend und spannend ist vielleicht sogar das falsche Wort, weil er interessant anzuschauen und schön erzählt quasi diese Story, wie sie sich entfaltet und eben wie sich auch insbesondere die Figur von Jackie weiterentwickelt.
Ja, ich bin nicht ganz so begeistert wie ihr. Ist nicht kein schlechter Film, will ich gleich mal vorwegnehmen. Ich mochte die Optik, ich mochte auch den Sound. Spielt, glaube ich, ja auch im Jahr irgendwie, glaube ich, 89 oder auf jeden Fall Ende der 80er. Das hat mich schon angesprochen. Ich bin jetzt auch kein Bodybuilding-Fan, deswegen war das drumherum da für mich nicht wirklich interessant. Wobei ich auch sagen muss, liebe Katie O'Brien hat eigentlich dafür eine relativ gute Figur gemacht, ist schon gut durchtrainiert, aber es war jetzt nicht so ganz so schlimm, sage ich jetzt mal, wie man es in manchen offiziellen Wettbewerben oder so zu sehen bekommt. Deswegen muss ich sagen, war das echt absolut in Ordnung. Ich fand aber trotzdem die Story an sich ein bisschen, ja nicht langweilig, aber nicht interessant genug, weil es ja einfach auch schon, wie ihr ja eigentlich schon angesprochen habt, so eine klassische Story wieder war, Sam und Louise, so, da fühlte ich ein bisschen, irgendwie war mir fast zu wenig in dem Sinne, also, und ganz ehrlich gesagt war auch für mich eigentlich keine der Rollen irgendwie sympathisch. Kristen Stewart als Lou, das Erste, was sie macht, ist ihr im Endeffekt die Drogen da anzudrehen, damit sie ein bisschen sich mehr aufpumpen kann, was sie per se ja auch nicht wirklich nett macht, sage ich jetzt mal. Katie O'Brien als Jackie in dem Sinn nimmt die auch einfach gleich und bekommt dadurch ja auch ihre Gewaltausbrüche oder vielleicht, also die werden auf jeden Fall dadurch ja auch befeuert, was sie ja auch nicht wirklich in dem Sinne sympathisch macht, auch wenn es dann an einer Stelle den richtigen trifft, aber auch vielleicht ein bisschen zu drüber. Also es ist auch wirklich schwer, da irgendwo jemanden rauszufinden, der ja nett ist, in Anführungsstrichen, auch da ihre Pseudo-Love-Interest-Daisy, die ihr da an den Hacken klebt, ist ja nur strunzdumm. Und also ne, die Cops sind irgendwie schmierig oder der eine Cop arbeitet ja für ihren Vater und alles. Also es ist niemand da, wo man wirklich sagen könnte, ja, der ist okay. Von daher.
Bess, die Schwester.
Die wirklich. War ja also auch so ein geborenes Opfer
und genau,
so ein selbst ausgesuchtes Opfer.
Genau, ne? Der Vorwurf dann da, so als das passiert ist, so, ne? Keine Erleichterung zu spüren oder so, sondern halt wie Stefan sagt, diese klassische Opferrolle und wie sie auch dann so sagt, du weißt ja nicht, was echte Liebe ist, so ungefähr. Und man dann auch sagt, okay, dann will ich die auch gar nicht kennen. Also wie gesagt, optisch und musikalisch echt gut und auch bestimmte Ideen fand ich gut, auch diese ausbrechende Gewalt war gut dargestellt und alles. Aber storytechnisch fand ich es ein bisschen zu wenig.
Ja, storytechnisch gebe ich dir recht. Da hätte ich mich auch mehr gefreut, wenn so ein paar Hintergründe ein bisschen vielleicht anders ausgearbeitet, weil auch so dieses ganze Konstrukt mit der Vergangenheit von Lou,
ja.
Kirsten Stewart, und der Familientradition, also eine Tradition ist ein total falsches Wort, aber Familienvergangenheit wollte ich sagen.
Ja.
War ja auch recht reizvoll. Da spielt ja auch das rein, wo du meinst, dass Lou ja auch an sich nicht so die sympathischste Person ist, aber auch wegen Sachen,
die ganz sie schon im Gegenteil ja sogar. Ja.
Genau, weil wird ja nur so in dem kurzen Flashback mal angedeutet und so, dass sie ja dann doch vielleicht mehr für ihren Vater gemacht hat, als sie dann auch offenlegt. So, was mit ihrer Mutter tatsächlich passiert, das weiß eigentlich auch keiner. Also Papa behauptet ja so und die Polizisten deuten ja was anderes an und sie weiß es eigentlich auch nicht wirklich. Macht aber auch gleichzeitig so den Eindruck, dass sie überhaupt gar kein Interesse daran hat, das zu wissen oder rauszufinden. So, wo ich dann auch dachte, aber warum nicht? Ne? Also irgendwie so ein bisschen gut, aber alles nicht so wirklich durchdacht in dem Sinn oder zu einem schönen Ganzen zusammengebracht, fand ich.
Ja, ich würde auch sagen, storytechnisch ist so der schwächste Punkt des Films. Sehe ich auch so. Darstellertechnisch war ich sehr gut angetan von den Leuten.
Kristen Stewart
fand ich auch wieder echt gut.
Also, ja, absolut.
Ich denke,
Katie Brown auch.
Ja, auch, klar.
Schwachpunkt war für mich wieder wie leider so auf Dave Franco.
Es geht.
Also ja.
In der Rolle kann man es, er war nicht
also groß die Rolle. Er kriegt, was er verdient, das ist schon mal ja. gut.
Ja.
Aber so, ja, also, ja. Er ist okay, ja. aber
okay,
im Vergleich ja. gut, zu den anderen stinkt er halt ab, muss man halt
leider ja, natürlich, auch sagen. Ne? Klar. Ja, gut, und Ed Harris ist halt wieder Ed Harris als ja. Bösewichtrolle. Also der das kann er ja auch im Schlaf, aber ist immer noch.
Ist auch schön, wie er seine Matte so nach hinten wirft, so, so lässig mit der ja. Hand. Ne?
Ja, er ist schon
ist cool. Ist nur eine Kleinigkeit, aber das ist halt so, wo du dann so denkst, okay, alles klar.
Ja. Jenna Malone sehe ich halt auch immer gerne,
ja.
obwohl die Rolle jetzt nicht so, ne?
Nein, aber die war auch, passte einfach und man sieht sie gern, das stimmt.
Ja, eben. Deswegen, also und ich gebe dir recht, storytechnisch ist so der Schwachpunkt im Gesamtgefüge irgendwo, aber an sich fand ich eine interessante Sache, auch wie gesagt, in welche Richtung es mit Stilmitteln, sage ich mal, ab der Halbzeitmarke oder wann auch immer geht, dass da immer mehr auch so dieses, ja, übernatürlich wäre es falsch ausgedrückt, aber so dieses ins Surreale tendierende oder durch Drogenkonsum eventuell verstärkte und auch bebilderte solche Sachen da mit reingespielt haben, fand ich ganz interessant. Am Ende werden sich garantiert einige Geister im Kino geschieden haben sozusagen. Manche werden damit gar nichts anfangen können. Ich fand es okay. Aber ich fand mich gut unterhalten, muss ich sagen.
Soweit ich weiß, hat er insgesamt auch ganz gute Kritiken bekommen, soweit ich das ja. weiß.
Ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, bei gerade einer Szene zum Ende hin, dass da manche im Kino recht verdutzt gewesen sein könnten.
Okay.
Harvey Ketten kennt man doch mittlerweile aus Comic-Verfilmungen.
Und ja, aus Comic-Verfilmungen.
Du meinst diese surreale Sequenz da, oder?
So der Showdown, sage ich mal.
Ja. Yeah.
Ja. Aber wie gesagt, das hat mich ja jetzt nicht gestört. Wir drei sind sowas gewöhnt und ist jetzt auch nicht so der Mainstream-typische Film. Also Nein. deswegen vielleicht fiel das jetzt auch nicht so ins Gewicht. Aber ich fand es auf jeden Fall unterhaltsam, war mit knapp 100 Minuten auch nicht zu lang.
Muss ich auch sagen. Also er hat jetzt nicht so irgendeine große Länge drin oder irgendwas, sondern ist relativ straight erzählt und das fand ich auch wieder ganz gut.
Ja. Ja, da wir gerade uns langsam anschweigen, noch irgendwas, auf das ihr bei diesem Film im Detail nochmal eingehen möchtet oder so?
Jein, das sind halt immer nur so Erinnerungen, die dann auch irgendwie hochkommen, wenn Filme so in der Zeit spielen. Dass du halt keine Handys siehst, ist immer irgendwie, obwohl es halt, ich sage jetzt mal, optisch ja schon eher Neuzeitfilm ist, so immer interessant. Mhm. Und der Rauchfaktor, das ist dann immer was, wo es dann auffällt, was du heute in dem Sinne, wenn Filme jetzt spielen oder in der heutigen Zeit, da raucht eigentlich ja in Filmen keiner mehr. Und wenn du dann Filme siehst, die dann halt in so 70er, 80er Jahren spielen, da qualmt fast jeder Zweite so ungefähr. Ne? Das ist dann auch immer nicht, fällt immer auf, finde ich.
Ja, aber ja. Lou versucht ja auch aufzuhören.
Ja, ja, ne, das ist ja auch, aber trotzdem hängt sie ja noch dran und, also das ist so, einfach so Sachen, die mir dann immer auffallen, weil man kennt es halt aus seiner Kindheit und Vergangenheit, dass da auch einfach jeder Zweite ja mindestens immer geraucht hat und alles und dass das schon inzwischen ziemlich weg ist und dadurch fällt es halt aber auch gerade in so Filmen, dann finde ich, immer mehr auf.
Ja, absolut. Auch, dass Daisy eher noch eine Zigarette schenkt, da als im Briefumschlag mit dabei.
Genau.
So schlechte Zeiten, so sinngemäß.
Ja, und, ja.
Ja, ja. Das ist definitiv der damaligen Zeit so geschuldet. Aber ich habe das auch noch in Erinnerung. Okay. Wenn es nichts mehr zu ergänzen gibt, dann bleibt aber nur noch die Wertung offen. Wie sieht's da aus?
Also ich bin bei einer 7 bis 8 von 10. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz schlüssig, weil wir hatten es ja schon, also storytechnisch ist halt jetzt auch nicht allzu viel da und die Hintergründe bleiben halt auch so eher ein bisschen im Unklaren, aber er war halt dann doch irgendwie ganz cool anzuschauen und die Musik war irgendwie cool und hat schon Spaß gemacht. Also ich bin da 7 bis 8 von 10 in der Ecke irgendwo.
Ja, okay, ich
Also, nee, macht
ja,
zuerst.
Nein,
mach du zuerst.
7 von 10.
Okay.
Ich
habe auch lange überlegt und habe dann gedacht, okay, eine 6, aber Wenn ich dann immer gucke, was ich sonst auch so für Filme 6 von 10 gebe, da war er dann einfach durch die Optik und einfach die beiden Hauptdarstellerinnen dann schon irgendwie einen Ticken voran. Deswegen würde ich da auch bei einer knappen 7 mitgehen.
Okay. Gut, dann lagen wir ja auch im 7er Bereich irgendwo beieinander. Eine leichte Tendenz nach unten, eine leichte Tendenz nach oben und eine stabile 7 von 10 von mir. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Noch irgendwelche abschließende Worte dazu?
Nein, außer schöne Weihnachtsfeiertage und schöne Vorweihnachtszeit.
Da hast du meine abschließenden Worte mir auf jeden Fall vorweggenommen.
Tut mir leid.
Das macht nichts. Ich schließe mich dann nahtlos an. Das wünsche ich allen natürlich auch. Und ich hoffe, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder.
Jo, schöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage und guten Rutsch und bis ins nächste Jahr. Ciao.
Bis dann und tschüss.
Und tschüss.